Herzlich willkommen im Gruselhaus. Ich bin Annemarie.
Und ich bin Andy.
Yay! Okay, war voll der andere Start.
Was war das denn jetzt?
Ich weiß
hier?
Es nicht.
Okay, weiter.
Verrückt, aber man muss ja auch mal was ändern.
Eben.
Auf jeden Fall haben wir euch heute etwas Verwirrendes mitgebracht.
Ach, so verwirrend ist es gar nicht. Es ist ja.
Auf jeden Fall enthält es 26 Kurzfilme, Kurzgeschichten. Und zwar handelt es sich um
The ABCs of Death.
Genau.
Also wir haben jetzt hier keinen großartigen, sag mal schnell.
Keine großartigen Hard Facts.
Genau, Hard Facts. Entschuldigung, mir ist das Wort nicht eingefallen. Weil es sind 26 unterschiedliche Regisseure. Halt auch aus allen Herren Ländern. Und ja. Gut, einzig interessant zu sagen, ist von 2012 und ist halt wirklich ein Horror-Episodenfilm.
Die sich rund um den Tod drehen.
Genau, also jeder Regisseur hatte irgendwie maximal 4 Minuten Zeit, eine Kurzgeschichte zu machen. Jedem wurde ein Buchstabe zugelost, meine ich. Und die mussten halt das Beste draus machen dann, ne? Ich glaube, jeder hat irgendwie $5,000 Budget bekommen.
Ja, irgendwie oder 4.000. So um den Dreh, genau. Also so die Rahmenbedingungen waren eben für alle gleich. Und finde ich eigentlich ein total spannendes Projekt.
War auch spannend. Also es ist halt sehr kompliziert, jetzt sowas zu besprechen.
Ja,
halt.
Total.
Das ist halt, also, ich glaube, das ist auch echt eine Mammutaufgabe.
Ich glaube, wir haben uns das noch ein bisschen leichter vorgestellt.
Ja, irgendwie haben wir gedacht, ach komm, machen wir ABCs of Death. Das ist doch ganz easy peasy. Aber ist auch egal. Ja, auf jeden Fall haben wir uns darauf geeinigt, dass jeder einen Buchstaben halt macht.
Genau, in einem harten Schnick-Schnack-Schnuck-Wettkampf habe ich gelost, dass ich mit A anfange.
Und beziehungsweise ich habe gewonnen und habe gesagt, du darfst mit A beginnen.
Es wurde mir quasi nach einem harten Schnick-Schnack-Schnuck-Wettkampf zugeteilt. Und nach dem Gucken bin ich ehrlich gesagt sehr froh.
Ja, ich beiß mich ein bisschen.
Dass
wohin?
Ich quasi mit A starten durfte und dann eben entsprechend jeden zweiten Buchstaben ab da an machen durfte. Denn ich glaube, Andy hat es etwas schwerer erwischt von den Episoden.
Naja.
Aber
das
ihr
sehen
werdet
wir
es
dann
gleich hören. Und wir sind gespannt, wie wir das irgendwie für euch rüberbringen können. Also wir werden euch kurz eben sagen, welcher Buchstabe, wer der Regisseur des Films ist und worum es eben im Titel gehen soll. Und ich starte noch ganz kurz mit dem Vorspann von ABCs of Death. Dort sieht man, wie quasi ein Raum mit Blut geflutet wird und die Buchstabenwürfel, diese Holzspielwürfel von A bis Z, nachher in diesem kompletten Blut schwimmen.
Ja.
Und dann
schön gemacht schon.
Auch schön schon gemacht. Los mit dem Buchstaben A. Das Ganze ist von Nacho Vigalondo, wie auch immer dieser Mensch sich ausgesprochen fühlt. Es tut mir sehr leid. Und das A steht für Apokalypse. Und dann sehen wir einen Mann, der irgendwie im Bett sitzt und frühstückt. Ein kurzer Schwenk durch den Raum. Ja, so ein Schlafzimmer, ein bisschen unordentlich. Überall liegt irgendwie was rum. Als plötzlich eine bzw. seine Frau reinkommt, schon mit einem Messer in der Hand. Und auch direkt auf ihn losgeht, um ihn zu erstechen. Er kann sich aber noch relativ gut wehren, kriegt dann aber schon plötzlich das Messer in die Hand, was ihn Ring und kleinen Finger quasi zwischen diesen Finger eben so die halbe Hand abtrennt.
Sieht sehr schön aus.
Sehr, also die baumeln dann da so rum, die Finger. Das ist schon sehr cool gemacht vom Effekt. Und sticht immer weiter, trifft dann auch seinen Hals. Dort bleibt das Messer dann stecken. Er ist halt sichtlich geschockt von der Situation. Blut sickert aus ihm raus.
Ich fand es so semi verwundert.
Er hat sie halt so ein bisschen so, mein Gott, was geht hier los? Und sie verlässt dann nochmals den Raum, kommt mit einer Pfanne wieder, die augenscheinlich, was wir als nächstes sehen, heiß ist und in der Fett ist. Denn sie schüttet ihm heißes Fett ins Gesicht und traktiert ihn ordentlich mit der Gusseisenpfanne, indem sie ihn diese mehrfach über den Schädel zieht und sagt dann halt auch, geht dann irgendwie ans Fenster, dort ertönen schon Hupen, Sirenen, Alarmanlage und sie meinte so, ich wollte es nicht so tun, schließlich vergifte ich dich schon seit einem Jahr. Das hätte doch wie geschmiert laufen können, wenn du einfach gestorben wärst, aber das geht hier zu langsam. Er fragt dann, wieso? Ja, und sie antwortet, ja, ich habe heute Morgen eben die Nachrichten gehört und das geht mir hier alles nicht schnell genug. Und zack, nochmal ein Blick aufs Fenster, dann färbt sich das Bild rot Und wir haben den quasi kleinen Abspann, wo dann eben A wie Apokalypse und der Regisseur genannt wird.
Ja. Genau, so läuft es ab. So, nach dem A folgt das B. Das B steht in diesem Fall für Bigfoot und der Regisseur, der das verbrochen hat, ist Adrian Garcia Boreanaz.
Meine Herren.
So, Anfangsszene, man sieht ein junges Pärchen irgendwie da so ein bisschen rumknutschend auf der Couch, als sich plötzlich durch die Tür ein Kind schält und sagt dann hier, ich kann nicht einschlafen, ne? Und das ist auch alles zu früh. Es ist augenscheinlich nicht deren Kind, sie passen halt nur auf das Kind auf. Weil zu Hause darf ich immer bis 22 Uhr wach bleiben und hier soll ich schon um 20 Uhr ins Bett, das ist doch scheiße, ne? Aber egal, der junge Mann, hey, du musst aber schlafen jetzt hier, ne? Sonst kommt nämlich der böse Schneemensch, ne? Und auf jeden Fall erzählen die beiden ihr dann ein bisschen kleine Horrorgeschichtchen da, ne? Der Schneemensch war von wegen damals, als noch Schnee in Mexiko gefallen ist, der kam dann. Und wenn die Kinder nicht rechtzeitig im Bett waren, dann sind die Kinder halt verschwunden, ne? Alle tot, das Herz rausgerissen, wurden sie gefunden. Naja, auf jeden Fall gab es eine riesige Schlacht zwischen dem Schneemenschen und dem dazugehörigen Volk, was halt Angst vor dem Schneemenschen hat, ne? Gut. Und deshalb gehen die Kinder hier früher ins Bett als woanders, wegen der Schneemensch-Geschichte, ne? Wenn du Glocken hörst und eine Schubkarre sich schabt hier, ne? Naja, auf dieser Schubkarre befinden sich die Leichen der Kinder. Egal. Auf jeden Fall das Kind jetzt relativ verängstigt, zurecht, ne? Und versucht halt einzuschlafen, als man von draußen sieht quasi wieder ein... Es ist der Müllsammler. Der Müllsammler aus Mexiko fährt mit der Schubkarre und der Glocke halt da so lang mal dong, 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 ne? Und sammelt augenscheinlich den Müll der Nachbarn ein. Wusste ich nicht, dass es sowas überhaupt gibt, keine Ahnung. Ist auch egal. Auf jeden Fall hier das Pärchen wieder oben wieder ordentlich am Rummachen da, ne? Und der Müllsammler sieht, wie die da oben voll zugange sind, ne? Und, naja, auf jeden Fall fertig, ne? Das Kind immer noch ein bisschen unruhig und, scheiße, ich muss auch den Müll wegbringen. Verlautet dann der Mann irgendwann, ne? Hier, der Müllsammler hat sich jetzt auch schon ins Gebäude geschoben und steht quasi jetzt vor deren Tür. Und der Mann macht die Tür auf und, ach, der Müllsammler, hier, nimm das doch mit, bitteschön. Dann hört man einen Schrei und ein Schlitzgeräusch. Und bei der Frau läuft so ein bisschen Blut von der Wange, ne, runter. Und augenscheinlich ist auch das Herz rausgerissen, weil da irgendwie eine klaffende Lücke da, wo eigentlich das Herz sein müsste, ne? Auf jeden Fall fängt das Kind an, der Müllsammler schält sich jetzt Richtung Kinderzimmer, ne, und hört und lauscht. Und das Kind ist aber Schafe am Zählen. Und deswegen bleibt es auch, glaube ich, verschont. Weil ist halt so, ne? Muss ja nicht immer Sinn ergeben alles. Auf jeden Fall tot, Kind schläft behutsam im Bett. Das war Bigfoot.
Wunderbar, nicht? Ja, man sollte nicht...
Ich glaube, ich atme ein bisschen aus, ne?
Ach, alles gut, ja. Alles cool.
Egal.
Ja, Abspann quasi bei deiner Episode dann.
Ja, dann auch wieder. Das ist immer dieser rote Vorhang, der dann da quasi, ne?
Genau, das ist immer so einheitlich gemacht quasi, der Rahmen. Ja, dann hätten wir C mit Ernesto Diaz Espinosa und C steht für Cycle. Also Kreislauf, ne? Ja. Genau, man sieht... Also quasi ein Mann im Garten stehen und auf dem Boden ist schon so eine kleine Blutlache und er steht da mit so einem Gartenschlauch und ist das so am Wegspülen, als plötzlich seine Frau nach ihm ruft. So zack, Szenenwechsel, nachts, die beiden, also eben der gezeigte Mann und die Frau, die liegen halt im Bett und schlafen, als sie irgendwie erwacht, weil sie anscheinend was gehört hat und sie, wie ist das so mit einer Frau, rüttelt ihren Mann wach und sagt, hey, ich habe da was gehört, geh mal bitte nachgucken. Er geht dann halt los und sieht sich im Zimmer um, guckt halt so ein bisschen hin und her, kann aber nichts entdecken, geht wieder zurück und die schlafen weiter. Schwupps, dann ist halt nächster Morgen, er erwacht, aber seine Frau liegt schon nicht mehr neben ihm. Aber er hört sie von draußen auch rufen, hier, komm mal her irgendwie, ne? Er steht also langsam auf, wie das dann so ist, man muss ja erstmal richtig klar im Kopf werden. Und er geht der Stimme seiner Frau nach in den Garten raus und sieht halt, ja, an so einer Hecke, so eine Art Loch, Höhle, Tunneleingang, was so eben mit Gebüsch umzäunt ist, hätte ich jetzt fast gesagt. Er geht da halt so gucken, als er auf jeden Fall plötzlich wieder Szenenwechsel erwacht, weil er da irgendwie augenscheinlich bewusstlos im Garten lag. Es ist mittlerweile dämmerig oder ziemlich dunkel schon. Und er geht ins Haus und sieht sich dort um, als er plötzlich in dem Schlafzimmer quasi sich selbst im Bett mit seiner Frau sieht. Und da schon so ein bisschen irritiert hinguckt. Und dann wacht halt eben die Frau auf und sagt, hey, hey, weckt ihren Mann, hast du was gehört? Die Szene kommt uns ja schon bekannt vor. Der sich eben selbst gesehen hat, der Mann, der versteckt sich dann im Wohnzimmer hinterm Sofa. Und dann kommt eben aus dem Schlafzimmer der Mann und guckt sich um und findet aber nichts. Und dann haben wir wieder diesen Szenenwechsel zum nächsten Morgen, wo der Mann alleine im Bett liegt und die Frau nach ihm rufen hört. Und dann steht er eben auf und geht in den Garten und guckt sich da eben diesen Tunnelbereich, dieses Loch im Gebüsch halt an, als plötzlich er selbst hinter sich auftaucht und ihn mit dem Gartenschlauch erwürgt. Krasse Scheiße. Und zum Schluss steht er dann halt da. Also er schubst halt quasi dann seine Leiche in diesen Tunnelbereich, zerrt die da so rein. Zum Schluss steht er dann eben wieder mit dem Gartenschlauch im Garten und spült diesen Blutfleck weg. Und Ende quasi.
So geht's dann immer weiter.
Ja,
immer
weiter. Auf jeden Fall fand ich den sehr cool, aber dazu kommen wir später noch.
So, ich habe das D. Und das D ist for Dogfight. Regie geführt hat hier Marcel Sarmiento. Oder Sarmiento, je nachdem. So, Szenerie. Wir befinden uns in so einer Art Untergrund-Boxkäfig. Auf jeden Fall irgendwo, wo gekämpft wird. Mit drehlichtigen Gestalten halt, die unlautere Wetten halt wahrscheinlich machen. Egal, auf jeden Fall sieht man einen Mann, der sich für einen Kampf vorbereitet, tapet sich so die Hände halt, ne, und wird auch angespornt von irgendeinem ekelhaften Typen da die ganze Zeit, ne, und man fragt sich halt, man sieht noch so einen, der hat so, so eine Hundemarke quasi um, ne, wo hier Buddy draufsteht und irgendein, ne, was steht da drauf, wenn man den findet, dann soll man das und das, ne, das steht da alles drauf, egal. Auf jeden Fall merkt man dann ziemlich schnell, dass der Kampf wohl nicht zwischen Mann und Mann stattfinden wird, sondern dass sich als Gegner ein Hund herausstellt. Ne, der halt total gedrillt ist und total aggro, fletscht die Zähne und alles drum und dran. Ne, also total beängstigend eigentlich, wenn so ein Hund vor einem steht. Auf jeden Fall, zack, Kampf geht los. Man versus Dog. Der Hund greift an, er beißt ihn zuerst in den Arm. Ne, ganz schmerzhaft, der Mann geht zu Boden, der Hund verbeißt sich in das Bein des jungen Mannes. Okay, so jung ist er nicht, aber ist auch egal. Und der Mann jetzt auch blutrünstig beißt den Hund in den Nacken, bis richtig das Blut halt auch rausläuft schon. Ne. Auf jeden Fall der Kampf im vollen Gange. Ne, und der Hund ist halt nicht kaputt zu kriegen. Er schlägt auch den Hund immer in die Schnauze und immer auf die 12. Ist sehr schlimm anzusehen eigentlich. Der Mann geht irgendwann wieder zu Boden und der Hund beißt in seine Kehle. Geistesgegenwärtig ruft der Mann das, was er wahrscheinlich zuletzt sagen möchte. Er schreit, Buddy! Also man hört es nicht, man sieht nur die Lippen, die halt Buddy rufen. Ne? Und der Hund lässt ab. Man sieht einen kleinen Rückblick, wo Plakate gezeigt werden, von wegen hier vermisster Hund und wenn Hund gefunden wird, da Belohnung. Ne? Und es stellt sich raus, dass dieser angriffslustige Hund sein Hund ist, der damals verloren gegangen ist. Auf jeden Fall, Buddy jetzt bei seinem richtigen Herrchen jetzt wieder, gehen dann auf die drehlichtigen Gestalten los, die ihn quasi dazu gedrillt haben, solchen so einen Scheiß zu machen, im Endeffekt. Das ist, okay, der Buddy zerfleischt dann halt seinen ehemaligen Besitzer dann halt, der halt nicht gut genug war für ihn.
Egal. Jetzt muss ich auch lachen.
Ende der Geschichte im Endeffekt. Eigentlich traumhaft. Eigentlich beschissen, aber traumhaft.
Ja. Also ich fand die auch krass, aber wie wir die fanden, können wir ja nachher nochmal kurz durchgehen.
Ja, das,
das, das, ja, das wird halt, ist es noch. Also es wird noch sehr viel absurder, so rum. Jetzt kommen wir zu E. Es ist von Angela Bettis und E ist für Exterminate. Ja, E. Wir sehen eine Spinne an der Wand, die krabbelt so nach oben, als ein Mann das Zimmer betritt und sich an seinen Computer sitzt, dann aber die Spinne dort an der Wand krabbelnd entdeckt, sich eine Zeitung schnappt und auf den Stuhl stellt und nach ihr schlägt. Aber er stellt schnell fest, dass er sie nicht getroffen hat und die ist irgendwie so weggefallen, ne? Wie man es da so von so Insekten kennt, wenn man sie nicht getroffen hat. Und er steigt vom Stuhl runter, ist die so am Boden, am Suchen nach dem Motto, boah, wo könnte die jetzt hin sein? Und plötzlich beißt ihn im Nacken.
Unangenehm. Schwupps,
unangenehm. Sehr. Auf jeden Fall schlägt er die halt auch weg. Aber die lebt eben noch, ne? Also die krabbelt dann irgendwie weg in Sicherheit und er hält sich halt so den Nacken so ouchi, ouchi. Und dann irgendwann sieht man halt, wie er einen ganz normalen Alltag halt, er putzt sich die Zähne, sitzt irgendwie zwischendurch vom Fernseher, telefoniert. Und immer sieht man das so ein bisschen aus der Perspektive, dass die Spinne ihn immer beobachtet. Und er juckt sich halt auch und augenscheinlich hat er auch irgendwie Ohrenschmerzen. Dann in dem Telefonat meint er eben, ja, wir können uns ja dann und dann treffen, dann sind bestimmt auch die Ohrenschmerzen weg. Und plötzlich sieht er dann halt im Bad die Spinne und zack, wird sie jetzt von ihm erschlagen. Er freut sich, ja, Mistvieh, jetzt hab ich dich endlich. Als man plötzlich als Zuschauer, ja, wie so eine Art Tinnitus-Ton, so ein langgezogenes Piepsen halt hört und er sich eben vor Ohrenschmerzen windet und er spült noch die Spinne, die zermatschte, die Treppe runter.
Die Treppe runter.
Das Klo runter, natürlich. Und wie gesagt, dieser Ton, dieser Tinnitus-Ton ist zu hören, als plötzlich ganz tausende Zillionen Spinnen aus seinem Ohr krabbeln über sein Gesicht. Und zu Ende.
Sehr unangenehm.
Sehr unangenehm. Sehr unangenehm.
Sehr unangenehm. Wow. Nein, so. Kommen wir jetzt zu einem ersten kleinen Highlight. Noburo Iguchi. Ein asiatischer Vertreter. hat F is for Fart gemacht. Also, es dreht sich ums Pupsen. Ja. Wir befinden uns in Japan. Ein junges Mädchen, Schuluniform an, philosophiert über hier Gott und die Welt, also so ein bisschen, ne, nebensächlich alles, ne, bis sie doch in sich reinkichert und ordentlich einen wegpupst gerade so, ne, fupp, ne, und natürlich kommt in dem Moment ihr Schwarm, also sie hat sich in ihre Lehrerin, ist es glaube ich, ein wenig verguckt, ne, und haben sie das gesehen und fragt sie dann halt ihre Lehrerin, ne, und sie nickt mit einem irren Lächeln eigentlich zu ihr rüber, ne, und ach, wie peinlich, und die Lehrerin, gerochen habe ich es auch, ne, ist total absurd, ne, auf jeden Fall, hier das junge Mädel, ja, bei hier Miss Juni heißt die Lehrerin, da fühle ich mich so behütet und la, und das ist so schön, und sie hat halt augenscheinlich sehr tiefe Gefühle für sie, ne, und hat immer so nebenher so ein bisschen mit Gott und hier und alles so ein bisschen, wird halt immer mit reinge, ne? Auf jeden Fall ist sie dann, ja, der Zorn Gottes wird mich doch nicht treffen, wenn ich hier so, ach, alles doch neben sich, ja, scheiße. Auf jeden Fall fängt die Erde an zu beben. Richtig Radadong, ne? Und schwarzes Gas kommt aus irgendwelchen Öffnungen der Welt, ne? Und sie philosophiert, sie, ist das der Pups aus dem Arsch Gottes? Also völlig geil, ne? Mir, da hat junge Mädel und Miss Juni, die flüchten irgendwo Treppe rauf, ne? Und sie dann, ah, ich will nicht, dass der Gas Grund für meinen Tod ist, ne? Und das muss der das Gas von ihnen sein, ne? Und die Lehrerin, einfach schon, machen wir, ne? Solange du den Gestank erträgst. Also völlig absurd, ne? Auf jeden Fall, Miss Juni zieht ein bisschen den Rock runter, ne, den zieht sie eigentlich komplett aus, ne, den Rock zieht sie aus, ein bisschen das Höschen runter, so, ne, hier, das Mädel kniet sich jetzt vor den Hintern der Lehrerin, ne, man sieht draußen, wie die Kinder an dem schwarzen Gras sterben, völlig uninteressant, ne, und, naja, Auf jeden Fall offenbart sich der Pups der Lehrerin. Es umhüllt das junge Mädel, ne, und sie ist hin und weg, bis sie plötzlich in den, ich sag's jetzt mal, in den Arsch gesogen wird von Miss Juni. Ne? Sie befindet sich fortan im Dickdarm der Miss Juni. Ich weiß, das hört sich alles hochinteressant an. Eine Miss Juni, halt eine Verkörperung quasi, die dann da auch mit im Dickdarm ist. Und die machen halt ein bisschen rum. Die knutschen da ein bisschen rum, ne? Und die pupsen sich die Seele aus dem Leib. Völlig absurd. Das ist ja richtig schön bescheuert. Aber so sind die Asiaten halt. Ja. Das war die Furzgeschichte.
Die sind echt durchgeknallt, die Asiaten. Aber cool. Muss es
ja,
auch find's geben.
Sowas, ja, ich finde sowas ja auch cool. Das ist halt total absurd.
Es ist verrückt. Und somit kommen wir zu G. Von Andrew Trauki oder wie auch immer man das ausspricht. Und G steht für Gravity. Und wir sehen quasi aus der Ego-Perspektive zunächst irgendwie ein Auto, was auf der Straße unterwegs ist, auf einem Parkplatz hält und den Fahrer aussteigen. Und wie gesagt, man sieht das eben so in der Ego-Perspektive. Der geht dann eben zu seinem Kofferraum und bereitet da einen Rucksack vor, in den er schwere Dinge reinpackt, irgendwie Holzscheit und Steine oder sowas. Und den sich umhängt und sich dann als nächstes das Surfbrett schnappt. Und schwupps geht's ab und man sieht, wie er zum Strand geht und sich fertig macht und aufs, ja, und surfen geht quasi, so über ein paar Wellen gleitet und dann im Prinzip irgendwie auf einer super ruhigen Wasseroberfläche so auf dem Surfbrett sitzen bleibt und plötzlich ins Wasser runterknallt und halt auch runtergezogen wird von dem schweren Rucksack. Und man sieht eben nur noch, wie das Surfbrett so aufrecht im Wasser steht. Und das war's hiermit schon.
Was ich da cool fand, war wirklich die mit der Ego-Perspektive.
Ja, das war nochmal so eine andere Variante. Aber das war eine sehr, sehr kurze Version auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, die kürzeste.
Ja, aber das bringt's ja auf den Punkt.
Ja, genau.
Gefällt alles,
genau.
Ne? Nicht so wie bei meinen ganzen Storys.
Okay. Bei euch kristallisiert vielleicht schon die ausgelosten Buchstaben.
So, ich habe jetzt H is for Hydroelectric Diffusion von Thomas Kaplan Melling. Okay, wir befinden uns in einer, also Realität ist es nicht, ne? Man hat halt, es regnet, man fährt auf ein Gebäude zu, auf einen Club, es ist ein Stripclub, habe ich mir sagen lassen, und es sind halt keine Menschen da, sondern es sind Tierdarstellungen halt, ne? Auf jeden Fall hat man einen Protagonist, das ist eine Dogge, eine dänische Dogge wahrscheinlich, keine Ahnung. Ne? Er sitzt dann da halt, ne? Es ist, was war das? Zweiter Weltkrieg oder was war das? Hat es da gespielt? Du kannst ruhig was sagen.
Achso, ja, ich wollte dich nicht reinnehmen, ne? Aber es sah so aus, ne? Ja. Es wirkte so ein bisschen so.
Ja, auf jeden Fall er hier in so einem Flieger-Outfit da mit Mütze auf, da auf jeden Fall sehr schön. Bis eine verführerische Füchsin das Parkett steigt halt, ne? Hier seine Ohren, die da aus der Mütze rausgucken, die freuen sich schon, ne? Aufgrund des heißen Fegers halt, die dann halt da am Strippen, ne? Der Hund immer weiter hin und her, ne? Und dann zeigt die Füchsin an ihrem Arm eine so eine Binde mit einem Hakenkreuz drauf, ne? Ja. Und der Hund, scheiße. Weil er ist britischer Soldat. Ich meine, er hätte so eine britische Flagge da drauf. Ne? Auf jeden Fall, sie rastet jetzt komplett aus, ne? Und es ist abstrus alles, ne? Da fährt so ein kleiner Panzer zwischen seine Beine und haut ihn voll in den Sack, ne? Was total irre ist, ne?
Das ist halt echt so.
Sie holt immer mehr Spielzeug, da irgendwelche kleinen Panzer, die so Bärenfallen haben und egal. Auf jeden Fall ist er jetzt quasi in so einer Art, ja, was ist das? Da ist so eine Öffnung, wo irgendwas rauskommt, irgendwas Spitzes rauskommt halt, ne? Und wird da quasi so übergebeugt und ihm fällt ein Medaillon aus dem Dekolleté, sage ich jetzt mal. Und dann kommt eine männliche Stimme, die dann sagt, es ist die Vaterstimme, ne? Die dann sagt, du darfst niemals aufgeben, ne? Und laber, soll es halt nochmal so ein bisschen. Ne? Auf jeden Fall durch diese Worte verstärkt fährt er oder er stellt sich auf die Panzer, diese kleinen, und fährt damit Richtung Füchsin. Und die sind dann da auch ein bisschen am Boxen und alles da am Schießen. Auf jeden Fall hat er natürlich den Triumph über die Füchsin da. Er schmeißt sie da in dieses Becken da quasi rein. Das Gesicht verfault dann da, ne? Und naja. Und er zwinkert dann zum Schluss nochmal keck in die Kamera, ne?
Ja. Das war schon auch wirklich sehr absurd.
Ja, ich hab nur so was. Das ist furchtbar.
Ja. Ja, ich hätte euch, oder habe euch jetzt noch I mitgebracht. George Michel Grau. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall I for Ingrown. Ja, und da hätten wir einen Mann, der auf dem Klo sitzt und er ziemlich verzweifelt aussieht. Und in der einen Hand hat er eine Spritze und in der anderen eine rote Plastikflasche. Sieht da aus, als wenn er irgendwie so, weiß ich, Motoröl oder irgendwie sowas halt drin ist.
Also, nicht aus.
So wirkt es. Also es ist jetzt keine Trinkflasche, sondern halt sowas Merkwürdiges. Schmieröl oder irgendwie sowas. Und er geht halt rüber zur Badewanne und öffnet den Duschvorhang. Und in der Wanne sehen wir eine gefesselte und geknebelte Frau liegen. Man hört jetzt quasi aus dem Off auch eine weibliche Stimme, die halt so berichtet, so ein bisschen so von wegen so, ja, wie konnte ich hier nur reingeraten und soll das schon mein Ende sein? So ein bisschen diesen Tenor, sag ich jetzt mal. Und er packt sie im Gesicht und spritzt ihr etwas und geht dann quasi aus der Szenerie. Und die Frau fängt jetzt halt an zu husten. Man merkt halt durch den Knebel auch, irgendwie scheint sie keine wirkliche Luft zu bekommen. Sie ist auch immer kurz davor, dass sie sich übergeben muss. Und fängt auch plötzlich an, sich überall am Dekolleté und an den Armen und so zu kratzen. Ja, wer weiß, was sie da halt bekommen hat für eine Spritze. Auf jeden Fall hilft jetzt alles nichts. Jetzt übergibt sie sich und erstickt jetzt im Prinzip an diesem Erbrochenen. Und damit endet das. Und wie gesagt, die ganze Zeit ertönt halt diese Frauenstimme aus dem Off und dann auch so zum Schluss nach dem Motto, ja, das war jetzt hier mein Leben irgendwie. Ja. Genau, damit ist I dann beendet.
Ja, heißt, ich bin wieder dran. Das J ist für Jidai Geki, was immer das auch bedeuten mag. Irgendjemand kann bestimmt was damit anfangen. Auf jeden Fall, Regie geführt hat Yudai Yamaguchi. So, ist natürlich wieder, ne? Wir haben sofort frontal Blick auf einen japanischen Menschen, weil er hat halt auch so eine Binde um den Kopf gewickelt, wo halt so die rote Sonne Japans drauf ist und hat halt auch so einen weißen japanischen Kampfanzug an, ne? Man weiß das ja. Egal. Auf jeden Fall, er ist sehr verschwitzt schon, das kommt in dicken Tropfen, tropft es von seinem Gesicht, ne, und er macht so Gesichtsgulasch halt, ne, dann ist halt kurz vorm sich kaputt lachen, ne. Man sieht einen anderen Japaner, der eine Ausholbewegung macht, aber halt aufgrund der Grimassen, die der andere Japaner da macht, verwirrt ist und halt immer weiter verwirrt, ne. Und der eine lacht sich scheckig. Also richtig, der kann schon nicht mehr innehalten. Man sieht halt immer andere Grimassen halt von dem. Ne? Immer andere Grimassen. Der Aushol-Japaner, der ist total verwirrt. Aufgrund dessen, es wird halt immer schlimmer, immer schlimmer. Der Aushol-Mann, der fängt jetzt auch an zu schwitzen, aber richtig an zu schwitzen. Da kommen die Gießkanne hinter den Ohren zum Vorschein. Ne? Und ja, zack, Blick auf beide. Dann sieht man, wie sich der Grimassenschneidemann sich ein Messer oder ein Schwert halt in den Bauch gerammt hat, ne? Und der andere Mann wird sichtlich erleichtert, schlägt ihm den Kopf ab. Also er sollte quasi exekutiert werden, ne? Ein bisschen, ne? Der Kopf baumelt vom Rest des Rumpfes, ne? Und man sieht halt Einstellungen von der Kamera auf den Kopf. Ja, wieder eine Grimasse schneidet dann, ne? Und der Henker quasi fängt jetzt so irrsinnig an zu lachen halt auch. Ne? Es ist halt, die Asiaten sind verrückte Leute.
Ich das, glaube ich, von den asiatischen am Lust am besten fand, halt, muss ich sagen. Weil es nicht ganz so, es war halt absurd, aber nicht so extrem. Da kommen wir später nochmal zu. Aber ja, ich hätte jetzt das K im Angebot von Anders Morgenthaler und K ist vor Klotz. Jo, Leute, wir haben jetzt einen Trickfilm für euch und man sieht irgendwie auf einer Party geht eine Frau aufs Klo. Die ist ordentlich am Drücken und hat eine ordentliche Kackwurst ins Klo geschissen und spült, wäscht sich die Hände, ne, aber plötzlich ertönt ein bisschen quietsche. Und sie geht wieder zum Klo hin und sieht, dass die Wurst halt nicht runtergespült ist. Also dass der Spülgang anscheinend nicht gereicht hat. Sie drückt jetzt mehrmals noch auf die Spülung, aber die Wurst will halt nicht abtauchen. Dann holt sie den kompletten Ball an Klopapier, stopft den hinterher, was zur Folge hat, dass das Klo verstopft, überschwemmt und die Wurst halt rausgespült wird. Dann sieht sie sich um, weil sie halt die Wurst nicht einfach so mit ihren Fingern anpacken will und wieder ins Klo packen will. Draußen an der Tür hört man schon so, ey, was ist denn da drinnen los? Ne? Auf jeden Fall spießt jetzt irgendwie die Frau die Wurst mit ihrem Absatz, Pfennigabsatz auf und will das wieder ins Klo drapieren. Aber die Wurst wehrt sich und sitzt jetzt auf dem Spülkasten, fällt wieder auf den Boden und hüpft der Frau quasi entgegen. Und die Frau pustet nun die Wurst bis auf die Klobrille. Ja, es wird absurd. Die Wurst fällt aber wieder raus. Zack, wird der BH ausgezogen, wird zur Wurstschleuder und landet inklusive Wurst halt im Klo. Jetzt denkt sie, okay, ist erledigt, ne? Wäscht sich nochmal die Hände, ist schon fast erleichtert, als sie plötzlich wieder dieses Quietschen der Wurst halt hört. Jetzt auf alle Viere sich zum Klo bewegt, nach der Wurst sucht. Dabei rutscht ihr Kleidchen hoch. Ihr Schlüpfi ein kleines bisschen runter und die Wurst schießt von der Decke in ihren Hintern. Zack, durch ihren Körper durch, kommt aus der Schnute wieder raus und alles ist voll Blut und Abspann quasi. Ja, das war auch absurd. Das ich habe irgendwie gefühlt die ganzen Klo-Geschichten.
Du hast die Klo-Geschichten.
Obwohl du auch.
Macht ja nichts. So. Ich wieder, ne? L ist for Libido von Timo Tjachanto. Ist ein indonesischer Vertreter. So. Eigentlich heftige Story. Alles beginnt mit einem Möp. Ein kleines Signal ertönt. Ein Mann bekommt eine Augenbinde ab. Es ist sehr grell für ihn natürlich. Er ist gefesselt an einen Stuhl, blickt neben sich. Ein weiterer Mann ist gefesselt am Stuhl. Man sieht eine Frau, die wohl die Chefin da ist, in einem Ohrensessel gelehnt. Ne? Und da geht los. Vorne eine Bühne, der Vorhang geht auf und eine nackte Frau kommt herein und präsentiert sich. Halt, ne? Der eine weiß anscheinend schon, was gemacht werden muss und fängt an, sich ordentlich hier ein von der Palme zu wedeln, sage ich jetzt mal. Ne? Und der andere sieht dies und geht halt mit, macht halt mit, ne? Und hier der eine, der die Augenbinde abbekommen hat, der hat dann abgeliefert, ne? Und deshalb muss der andere sterben. Okay, Prinzip verstanden, ne? Der, der als erster abschießt, hat gewonnen quasi. Naja, auf jeden Fall kriegt der Verlierer von unten durch eine Vorrichtung einen spitzen Stock in den Arsch geschoben, der dann aus dem Halse oben wieder rauskommt. So, so geht's halt weiter, ne? Man ist dann hier bis Stufe 8 halt, ne, immer das Gleiche, wo ich mich dann frage, wo holt der das Zeug alle her? Ist aber auch eine andere Geschichte. So, bis zur Stufe 12, dann wird es langsam ein bisschen stranger. Es wird ein junges Mädchen im Rollstuhl reingefahren, die halt eine Beinprothese hat, die dann halt anfängt, sich mit der Prothese sexuell zu befriedigen, ne? Und die beiden Herren der Schöpfung vorne müssen natürlich sich daran ein, ne? Ihr wisst, was ich meine, ne? Auf jeden Fall versucht jetzt, okay, unser Hauptprotagonist mit der Augenbinde, der die abgenommen hat, gewinnt quasi wieder. Der andere, ihr seid ja alle kranke, verrückte Leute hier, ne? Und die drückt auf ihren Knopf, aber der Knopf funktioniert nicht, damit die Vorrichtung mit dem spitzen Stock halt da nach oben schießen kann. Funktioniert nicht, tritt gegen die Kiste, das Ding schießt hoch, dem Mann aus der Schulter raus und ihr in den Unterkiefer rein. Hey, Ironie des Schicksals, finde ich gut. Ne, auf jeden Fall, Unterkiefer, zack, Stufe 13. Ein kleiner Junge wird hineingeführt, aufs Bett gelegt. Man sieht nur noch, wie ein kräftiger, erwachsener Mann halt ins Bild hinzukommt und Wir wissen, was passiert, ne? Und auf jeden Fall verliert halt der Mann nebenan, völlig irre, fängt da richtig an zu ecken, was total, vom Gesichtsausdruck finde ich es mega, ne? Völlig geistesgestört. Auf jeden Fall verliert halt der mit der Augenbinde am Anfang, verliert halt. Zu Recht, ne? Nächste Szene ist halt im Endeffekt nur, wie er auf dem Bett liegt, auf dieser Bühne da und dann von einer Frau auch da mit einer Kettensäge malträtiert wird. Das war's. Ja,
das fand ich auch richtig heftig.
Ja, ist Boah. Halt so eine... Naja, aber Asiaten. Ist halt...
Ja, verrückt.
Verrückt.
Auf jeden Fall hätten wir jetzt M von T oder Ty West und M ist für Miscarriage. Und man sieht eine Frau auf der Toilette, die vor der Toilette steht, halt angezogen, davor steht, hin und her geht, irgendwie auch spült, aber dann irgendwie anschließend in die Küche geht, etwas sucht und irgendwie aus einer Abstellkammer dann aber so einen Pömpel findet und wieder zurück zur Toilette geht und sie eben, man sieht eben, dass sie in die Toilette hineinguckt und sieht dann dort Blut und etwas drin liegen und das Ganze hatte natürlich das Thema Fehlgeburt halt, ne? Und dann ist eben dieses Rote in der Toilette, ist dann eben auch zack, abspannen. Das war es im Prinzip schon. Also kurz und knackig, ohne viel Gemache.
Ja, aber fand ich gut eigentlich. So, natürlich habe ich jetzt wieder den Thailänder erwischt hier. Ne? N ist vor Nuptails. Heißt das Nuptails? Oder wie heißt das?
Ja, also hätte ich jetzt auch so.
Egal, auf jeden Fall von Banyong Pisantanakun. Leicht auszusprechen.
Ja, gut, dass ich den nicht hatte.
Okay, wir bekommen einen Blick auf einen Vogelkäfig, in dem so ein kleiner grüner Papagei halt drin ist. Ne? Ein Mann, völlig begeistert davon. Hier zeigt es seiner Freundin da, ne, hier, aber sie ist nicht so begeistert. Er schürt eher noch die Angst vor Vogelgrippe. Ne? Aber der Mann hier macht den Käfig auf, da kommt der Papagei halt raus und die machen ein paar Kunststückchen, der dreht sich im Kreis und, ne, und dann fängt der Papagei auf einmal an. Hallo Anne, du bist wunderschön. Und sagt das dann halt zwei, drei Mal, ne? Und dann sieht sie den Vogel, erzähl mir was, was ich noch nicht weiß, ne? Dann holt der Mann eine kleine Schatulle aus seiner Tasche, wo natürlich ein Ring drin ist, ne? Und der Vogel bekommt den Ring in die Mule gedrückt. Also er holt sich den Ring ab und geht damit zur Frau. Ne? Und der Vogel fängt halt an, hier, heiratest du mich? Heiratest du mich? Heiratest du mich? Die Frau ist sichtlich gerührt, ne? Und der Mann ist voller Freude und der Papagei fängt dann an. Und keine Angst, meiner Freundin Joy erzählen wir das nicht. Stimmungskiller. Die Frau, wer ist Joy? Dann der Papagei. Meiner ist so groß, es wird ein bisschen wehtun. Ne? Der Mann immer weiter in Erklärungsnot. Der Papagei hält aber auch nicht den Schnabel und fängt dann irgendwann halt anzustöhnen. Es ist halt quasi ein Orgasmus, den er halt wiedergibt, ne? Frau jetzt richtig bedient, ne? Und fängt jetzt an, den Mann abzustechen. Richtig so.
Ja, richtig so.
Kein Joy, ne? So, tolle Geschichte eigentlich. Fand ich eigentlich super.
Ja, fand ich auch super. Ich fand den Papagei voll süß. Ja.
Willst aber nicht zu Hause sagen.
Dann haben wir O. Natürlich steht das O für Orgasmus. Und ist von Bruno Forzani und Helene Cuttet. Cuttet? Ich glaube, sie wird so ausgesprochen. Also quasi ein Duo. Und es ist sehr, man kann das extremst schwer beschreiben, weil es sehr künstlerisch ist. Man sieht halt so eine aufflammende, wie so eine Zigarette angemacht wird. So diese, wie das quasi, dieses Papier und das Tabak so abgebrannt wird. Man sieht so Seifenblasen in ihren schillernden Regenbogenfarben. Man sieht halt verschiedene Farbwechsel. Man sieht halt, wie ein Mann quasi eine Frau oral befriedigt. Und das sind immer ganz schnelle Szenenwechsel. Dann sieht man so... ja, ich schätze mal, dass das Männerhände sind, die so in Lederhandschuhen stecken, die dann so den Frauenkörper berühren. Und diese ganzen verschiedenen Bilder wechseln sich immer ganz schnell ab. Und wie gesagt, sind immer auch in verschiedenen Farben, Regenbogenfarben, so ein bisschen überblendet. Und dann fährt halt auch so ein, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so ein Gürtel von so einem Ledermantel ist, so über... den Körper der Frau und legt sich dann schließlich um ihren Hals und dann wird auch zum Schluss eben als eben der Orgasmus der Frau halt signalisiert werden, wird dann eben um ihren Hals auch dieser Gürtel zugezogen. Also besser kann ich das leider nicht
Nein,
beschreiben.
Nein, das ist halt wirklich sehr schwer gewesen.
Das ist wirklich sehr so, es wirkt sehr künstlerisch, sehr experimentell. Und wie gesagt, aus diesen ganzen Bildern entsteht das eben, dieses Spektakel, sage ich jetzt mal. Ja, und dafür ist es für mich beendet.
Wunderbar. Ich habe den Buchstaben P. P ist for Pressure und ist von Simon Rumley. Fand ich eigentlich toll, die Geschichte. Eigentlich nicht, aber ist egal. Man sieht ein junges Mädchen, wie sie in einem Fahrradladen um ein Fahrrad rumläuft da und man sieht, sie möchte das Fahrrad gerne haben. Ne? Auf jeden Fall sieht man eine Familie halt dann da, die Richtung Schwimmbad, die schwimmen, haben Spaß und zu Hause. Sieht man, kleine Wohnung, ist halt nicht so viel Geld vorhanden, ne, wie man es ihnen gerne geben möchte. Naja, die Mutter auf jeden Fall geht nochmal zu diesem Fahrradgeschäft, um zu gucken, wie teuer denn dieses Fahrrad halt wirklich ist. Ne? Und das steht eine 900 drauf. Ich weiß aber die Währung nicht. Ist ja auch egal. Ne? Auf jeden Fall dann wieder zu Hause, zählt sie das Geld halt zusammen, das Ersparte, ne? Und rechnet halt aus, wie viel sie halt noch dazu geben müsste, damit es dann halt reichen würde. Fängt dann, natürlich ist Quatsch, fängt dann an, sich zu prostituieren halt, ne, und währenddessen sieht man halt zu Hause wieder, ich weiß gar nicht, ob es der Mann ist oder ob es halt irgendwie ein großer Sohn ist, keine Ahnung, weiß ich
ja,
nicht.
Ja, das
ne?
findet man nicht raus.
Ne, er sucht halt zu Hause das Geld, ne, und findet dies irgendwo im Schrank versteckt und, ne. So, Mutter ist in so einer Art Club dann irgendwann drin, ne? Da kommt eine drehlichtige Gestalt dann halt rein, die irgendwie die Leute halt anquatscht und alle sind aber irgendwie am Abwiegeln, so, ne, lass sein. Gibt aber auch der Mutter halt eine Karte. Gut, ne? Mutter kommt nach Hause wieder, bemerkt, dass der Mann und das Geld weg ist, es wird geweint, es wird verzweifelt halt, ne? Zieht halt die Karte aus ihrer Buchse halt raus und ruft diesen drehlichtigen Menschen doch mal an. Und es kommt zu einem Treffen. Man sieht irgendwie dann halt auch schon hier so kleine Katzen halt, so mitteljunge, getigerte Katze halt, ein paar Mäuse da rum, ne? Und sie halt mit so, was ist das da für ein Schuh? So ein Hai hier ist es.
Ja, so mit Plateausohle.
So ein Halbhiel, ne? Ja. Und Katze ist halt auf dem Boden und sie fängt halt schon an mit dem Fuß so ein bisschen da über die Katze so ein bisschen, ne? Und es wird für die Katze halt auch sichtlich unangenehmer und dann zack, wir wissen, was passiert. Sie zermatscht die Katze. Ne? Aber in der nächsten Szene sieht man das junge Mädchen, wie sie mit dem Fahrrad lustig, freudestrahlend umherfährt. End of the story.
Ja. Das einzig Gute, glaube ich, ist, dass man es halt, dass die es wirklich nicht draufgehalten haben. Also, dass sie es wirklich abgeblendet haben. Als
mit der Katze.
Und sonst fand ich es sehr grausam.
Obwohl, storymäßig war das schon.
Ja. Dann hätten wir Q von einem Duo, quasi auch wieder Adam Wingard und Simon Barrett. Und Q ist for Quack. Und zwar sehen wir Greenscreen an einem Filmset. Eine Frau, die halb nackt ist und erstmal Drogen nimmt und quasi man versucht, was auf die Beine zu stellen. Sie soll jetzt irgendwie so, nach dem Motto, schrei doch jetzt mal, ne? Aber die Regisseure, die beiden sind halt überhaupt nicht zufrieden und es stellt sich heraus, sie arbeiten an ihrem Episodenfilm für Q, für Ewig Seeds of Death und sind jetzt, ja, was sollen wir dann jetzt machen? Wir brauchen etwas Cooles und wir haben ja hier nur ein Budget von 5.000 und wie soll man da damit überhaupt was machen? Und in der nächsten Szene, aber beziehungsweise dann einigt man sich darauf, ja, wir brauchen was, was keiner hat. Bei uns in der Folge muss halt wirklich jemand real life sterben. Und sie einigen sich darauf, ja, was noch nicht war, ein Tier. So, was ja schon wieder Ironie in sich ist, aber hey. Auf jeden Fall sehen wir in der nächsten Szene so ein bisschen so Prärieland außerhalb. Treffen sich jetzt eben diese beiden Regisseure, ein Tonmann und in einem Käfig haben wir eine Ente. Und diese Ente soll jetzt für diesen Episodenfilm erschossen werden. Und sie stellen sich halt hin, die beiden Regisseure beide mit einer Waffe bewaffnet, also einer Schusswaffe, und stehen jetzt abseits von diesem Käfig, zielen da drauf und sagen so, okay, bei drei. Eins, zwei, okay, stopp, mach du, ich kann das nicht, mach du. Und der zweite dann so, ja, okay, pass auf. Eins, zwei. Und er drückt ab und es geht halt aber kein Schuss los. Ja, was ist los? Keine Munition. Nee, Waffe ist wohl nicht entsichert. Er fuchtelt mit der Waffe rum, hat sie dann plötzlich entsichert und die beiden erschießen sich gegenseitig, quasi als Unfall aus Versehen. Und der Tonmann sieht das Ganze, ist völlig geschockt, nimmt die Hände in die Beine und haut ab.
Und die Hände in die Beine?
Die Hände, nein, die Beine in die Hände. Haut auf jeden Fall ab, sucht das weiter und wer bleibt allein im Käfig zurück? Die Ente.
Und wird wahrscheinlich verhungern.
Ja, wahrscheinlich.
Oder von Skorpionen gegessen werden.
Oder in der Hitze verschmelzen. Auf jeden Fall nicht schön. Die arme Ente. Das war's mit Kuh.
Ja, hab ich wieder das Wiederfallen. Hab ich das R von Sredjan Spasojevic. Vielen Leuten dürfte dieser Name ein Begriff sein. R is for removed. Habe ich mir eigentlich sehr viel drunter Hoffnung gemacht. Finde ich aber leider nicht so toll storymäßig. Auf jeden Fall haben wir einen Blick auf einen Blutbeutel, augenscheinlich eine Transfusion. Man sieht in der nächsten Szene, wie ein Mann hier DVDs beschriftet, irgendwie, oder Rohlinge zumindest. Man hat Blick auf einen Fernseher in schwarz-weiß. Zwei Männer im Anzug, also viele Szenen irgendwie unzusammenhängend für mich irgendwie aneinandergereiht. Zwei Männer im Anzug stehen da. Man sieht irgendwie zwei vermeintliche Ärzte, einen Patienten, der bewusstlos ist anscheinend und machen halt seinen Rücken frei und man sieht, dass da schon einiges nicht im Argen ist. Es ist halt sehr, es sieht sehr schmerzhaft aus, weil es halt verwundet ist. Ne? Und die fangen dann an, irgendwie Hautlappen da von seinem Rücken runterzuschneiden. Soweit, so gut, kann man machen. Dann aber durch eine besondere Tinktur säubern sie halt diese Hautlappen und es kommt so eine Art Film, von so einer Filmrolle zum Vorschein. Warum auch immer. Ne? Das dazu, man sieht im Rollstuhl jemanden im Cowboy-Kostüm reinfahren, auf jeden Fall irgendwo rein in so einen Käfig rein, von allen Seiten sind irgendwelche Treppen, es ist wirklich total absurd alles, ne? Auf jeden Fall ein Blitzlichtgewitter, Knips, Knips, Knips. Da hier kommen Menschen in den Käfig rein, fangen an, den Mann zu bedrängen. Und naja, wieder Szene auf Rücken. Ne? Wieder dieser verwundete Rücken. Wieder Hautfetzen. Ne? Man sieht Krankenhausbett, wo dieser Mann wahrscheinlich drin hockt. Ne? Und da kommt ein Pfleger mit so einer Bettpfanne und schiebt ihn da so ein bisschen weg und unterm Arsch quasi. Ne? Aber der Patient hat jetzt anscheinend ein bisschen Lebensmut gefasst und setzt sich zur Wehr. Er packt sich den Kopf des
Arztes?
Nein, das ist nicht der Arzt, das ist hier der Pfleger, Entschuldigung, der Pfleger und haut ihn da in die vollgepisste und vollgekackte Bettpfanne halt rein. Richtig so, ne? Hautlappen, immer noch da, Film, er macht sich selber irgendwie so einen Hautlappen ab und formt aus diesem Hautlappen quasi eine Pistolenkugel. Ich weiß, ne? Lasst mich einfach erzählen. Ne? Und steckt er die da schon in eine Pistole rein? Woher hat er die Pistole überhaupt? Egal. Egal, auf jeden Fall ist er jetzt immer noch an dieser Transfusion da dran, zieht das da so mit sich. Ne? Ist auf Krankenhausflur, da steht ein Arzt und diese zwei Männer von Anfang der Folge. Ne? Und der eine, ne, der Arzt kommt jetzt auf ihn zu, irgendwie lächelnd, irgendwie, haha, was willst du überhaupt? Aber er knallt in die Transfusion, in die Fresse rein, das splittert und alles da. Ne? Und der einer der Männer kommt jetzt auf ihn zu und er rammt ihn halt dieses Fahrgestell da in den Magen rein, da durchgespießt. Und der andere, der wird halt einfach nur erschossen, fällt dann rücklings durch die Glastür und nach draußen. Zack, Freiheit. Nächste Szene ist irgendwo am Bahnhofsgelände. Ich weiß gar nicht, ob das dasselbe Gelände ist. Keine Ahnung.
Ja, ja.
Es sind wirklich unzusammenhängende, ne? Und fängt halt an, von hinten einen Zug nach vorne zu schieben. Ist okay, ja. Kann man machen. Aber er bricht natürlich zusammen, weil ihm geht's nicht so gut, dass man jetzt einen Zug, ne? Auf jeden Fall, er bricht zusammen. Es fängt in der Welt an, Blut zu regnen, Abspann. Ende der Geschichte.
Ja, das war wirklich etwas verstörend irgendwie, weil man halt gar keinen Zusammenhang irgendwie
Nein, das ist für den Regisseur wahrscheinlich.
Ja, ja,
ne?
Gut.
Da wollte dann eine riesige Message wieder hinterschmeißen.
Wahrscheinlich.
Ne? Und, naja, auf jeden Fall, dieser Beitrag zu R.
Ja, jetzt kommen wir zu S von Jake West und das Ganze ist für Speed. Und zwar sehen wir jetzt erstmal so eine, ja, so ein bisschen Texas, ja, Szenerie, sagen wir so, heißer Wüstensand, sag ich jetzt mal fast so ein bisschen. Eine kaputte amerikanische Flagge und aus einem Gebäude kommen zwei Frauen raus, wovon eine bewaffnet ist und quasi die zweite Frau ihre Geisel. Und sie schießt auch irgendwie auf Richtung Gebäude, wo irgendwie eine Männergestalt herauskommt. Und die Geisel quasi sagt, ach ja, du kannst ihm nicht entfliehen, er wird dich halt immer finden. Auf jeden Fall sagt sie jetzt natürlich die mit der Waffe, halt auch sowas wie, ja, halt die Fresse hier, wir werden hier schon wegkommen. Schubst die Geisel Richtung Auto, öffnet den Kofferraum, nimmt daraus einen Flammenwerfer. Denn der beschossene Mann ist mittlerweile auch wieder aufgestanden und kommt auf die beiden Frauen zu. Die Geisel wird jetzt wiederum in den Kofferraum gestopft, Deckel zu. Und die Frau geht mit dem Flammenwerfer auf diesen Mann halt los. So, der steht auch in Flammen dann und zeigt dann noch mit dem Arm in eine Richtung. Sie nutzt die Gelegenheit, steigt halt ins Auto ein und fährt los, ab die Maus. Und merkt halt irgendwann, dass beziehungsweise aus dem Kofferraum halt immer so Rufe und Klopfen kommen und die Frau halt im Kofferraum auch meint die ganze Zeit, ja, du wirst ihm nicht entkommen, du wirst ihm nicht entkommen. Auf jeden Fall macht sie jetzt Musik an, die Frau, und fährt und Auto hinter ihr, der Typ, denn sie wird von ihm weiter verfolgt, so als wenn nichts gewesen wäre und er nicht verletzt wäre. Auf jeden Fall drückt sie jetzt so einen sie drückt einen Knopf und irgendwie wie jetzt so, als wenn sie nochmal so einen super Spritstoß gekriegt hätte und zischt jetzt halt ab und kann halt auch einen Vorsprung sich herausfahren, aber irgendwann ist halt die Tankanzeige auf leer und hinter ihr taucht wieder der Typ auf. Sie halt aus dem Auto raus, die Geisel halt auch aus dem Kofferraum raus und hält die Frau halt so vor sich als Schutz. Aber der Typ meint halt, ja, du wirst hier nicht wegkommen und ihre Zeit, also deutet er halt auf ihre Geisel quasi, die Zeit von ihr ist noch nicht gekommen. Und ja, dann geht die Geisel quasi so zur Seite weg und sie versucht halt noch zu betteln nach dem Motto, aber bitte, bitte, ich brauche mehr Zeit. Und dann quasi sieht man plötzlich, wie man in einer anderen Szenerie ist, in so einem abgerissenen, alten, verrotteten, ja, Raum halt, und sie auf so einer dreckigen Matratze eben an der Überdosis halt stirbt und das andere alles in ihrer Fantasie stattgefunden hat und die zweite Frau liegt da eben und mischt sich jetzt auch einen, weiß ich, Heroin oder was das ist da, ne, an und spritzt sich dann auch was in die Venen und Abspann.
Ja, hat ja so einen schönen Road-Movie-Charakter.
Das hatte halt, ne, wirklich so von der Atmo schon so, ja, irgendwie was gehabt, ja.
Gut. Sind wir beim T angelangt. T ist for Toilet von Lee Hardcastle. So, zu Anfang, es sind aus Knete geformte Männchen gemacht. Ne? Es ist halt wirklich Stop-Motion halt, ne? Was wirklich komplex ist, halt sowas halt wirklich zu machen. Aber es ist cool. Egal, auf jeden Fall sieht man einen Blick auf ein kleines Knetetöpfchen halt, das auf dem Müll liegt. Innen drin im Haus hört man schon eine kleine Klo-Diskussion halt, ne, dass ein kleiner Junge, der soll jetzt halt richtig hier aufs Klo gehen, ne, ist ja vorbei mit dem Töpfchen halt, ne. Und ja, es wird halt, ja, der hat Angst vorm Klo, ne, und der Junge ganz zögerlich setzt sich halt auf die Kloschüssel, was natürlich auch unsinnig ist, wenn die Eltern dabei hocken, ja, und da erstmal voll anspornen, ist egal. Auf jeden Fall, er setzt sich halt drauf, ne, ganz zögerlich, versucht halt einen kleinen Kack abzulassen, ne. Auf jeden Fall plötzlich Donner ertönt. Der Junge schiss, rennt mit runtergelassener Hose Richtung Mutti und heult sich die Augen aus. Ne? Gut, auf jeden Fall der Vater dann so, ne, und sieht dann, dass das grünes Zeug aus dem Klo halt läuft. Ne? Wir sehen halt, wie sich Schrauben, die Schrauben an der Schüssel halt lösen, links und rechts. Der Vater guckt sich den ganzen Spülkes da mal an, ne, und plötzlich, badadum, es transformiert sich ein großes Toilettenmonster. Also quasi die Schüssel ist das Maul halt, ne, und so weiter, ne. Das Klo packt sich den Vater Ja, es hört sich absurd an. Das Klo packt sich den Vater. Die Mutter hat hier so einen Pömpel und sticht mit dem Stock quasi ins Auge des Klo-Monsters. Dieses Auge ergießt sich quasi in ihr Gesicht rein, was natürlich das halbe Gesicht komplett wegätzt, ne? Der Junge steht da und ist total traumatisiert natürlich aufgrund der Bilder. Das Klo-Monster durchbeißt jetzt die Mutter in der Mitte halt durch, verschlingt den einen Rest, der andere Rest flatscht zu Boden, ne? Und der verspeist die Eltern halt komplett, ne? Dann, wah! Es war nur ein Traum. Ein kleiner Albtraum, den Mama so hat zwischendurch, ne? Der Junge schleicht sich aus seinem Zimmer, weil er ein Grummeln im Magen halt hat. Er muss wahrscheinlich einen kleinen Kack ablassen. Geht an das Schlafzimmer der Eltern vorbei. Gott sei Dank, sie liegen wohlbehütet im Bett. Ne, und der Junge, jetzt tapferen Mutes, setzt sich aufs Klo und er erschreckt sich halt, weil dieses irgendwas bimselt da von da oben runter. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall erschreckt er sich halt, ne? Und klemmt sich halt den Kopf absurderweise in der Klobrille halt ein. Wie auch immer das möglich ist, aber es passiert, ne? Der Vater kommt, weil er halt den Schreckensschrei halt hört, ne, kommt ins Bad und sieht das und sieht den weinenden Jungen da quasi eingeklemmt. Und er fängt erstmal an, ihn auszulachen. Was natürlich nicht so schön ist. Man sieht oben, wie da der Spülkasten nur noch auf halb acht hängt und der sich halt immer weiter lockert. Der Vater lacht sich immer noch scheckig da, ne, dann knallt der Spülkasten runter auf den Kopf quasi des armen Jungen, der natürlich total zermatscht wird. Letzte Szene, wieder der Müll mit den Töpfchen. Das kleine Knetetöpfchen.
Knetetöpfchen, das ist ein
Knetetöpfchen.
schönes Wort.
Ja, das war halt die
Ja.
Geschichte. Wie gesagt, da ist super viel Arbeit dahinter und
Boah,
das muss man dann.
voll aufwendig,
Ja.
ja, krass, ne? Aber was ist die Moral davon? Man soll das Kind sei die Zeit geben, wahrscheinlich, die es braucht, um vom Töpfchen wegzukommen.
Naja.
Ja, sehr schön. Wir hätten jetzt U, Unearthed, ist U für Unearthed und von Ben Wheatley. Ja, haben eine Szenerie, die etwas auch durcheinander ist. Man hört irgendwie so, als wenn so eine Axt auf Holz klopft. Und plötzlich ist über einem Wesen so ein Pfarrer und ein paar Jäger so um ihn versammelt. Man ist im Wald und dieses Wesen kann sich aber losrennen. Das sieht im ersten Moment halt so aus, als wenn der Pfarrer so einen Exorzismus vornimmt. Und wie gesagt, dieses Wesen reißt sich halt los dann davon, dieser Gefangennahme, rennt los, beißt noch irgendwie in eine Frau, die da steht, oder verletzt sie auf jeden Fall. Da spritzt noch ein bisschen Blut und flüstert, ne? Es flüchtet, meine Güte, es flüchtet in den Wald und beobachtet quasi die Verfolger und die halt mit Fackeln und Axt bewaffnet und der Pfarrer mit seinem Kreuz und Weihwasser da dieses Wesen eben suchen. Aber schlussendlich wird es von einem brennenden Pfeil getroffen, dieses Wesen, ich glaube in den Armen, und fällt irgendwie in Ohnmacht. Als es wieder aufwacht, ist es halt von Männern umringt. Ein Mann reißt diesem Wesen Zähne raus. Wahrscheinlich so diese Eckzähne, so Schneidezähne. Der Pfarrer geht halt mit einem Holzpflock los und rammt es diesem etwas in die Brust. Und der letzte Mann schlägt mit einer Axt auf das Wesen ein und hackt ihm den Kopf ab. Das war's.
Nicht schön.
Schubsdiwupsdi.
Ja, jetzt habe ich das V. Das V ist for Vegetus von Carter Andrews. Keine Ahnung, wie man den Vornamen ausspricht. Auf jeden Fall ist er da auch schon wieder hier. Wir befinden uns in der Zukunft. Eine Gruppe bewaffneter junger Leute befindet sich im Inneren eines Gebäudes, als es von außerhalb ein Klopfen kommt. Es kommt ein Klopfen. Ganz zögerlich, dann BODUM! Eine Explosion. Kommt, ne? Man sieht irgendwie so einen Cyborg, so einen weißen Cyborg-Klotz da rein, ne? Der schießt erstmal komplett um sich. Die Leute sind auch am Schießen, es wird geschossen. Ne? Eine junge Frau, die mit dem Cyborg quasi zusammenarbeitet, sage ich jetzt mal, kommt hinzu, fängt auch an, die jungen Leute zu töten mit dem Cyborg zusammen. Und im Endeffekt haben sie alle ausgelöscht, ne? in der Ecke hatte sie eine kleine, ich weiß nicht, ob es, ja, es ist eine kleine Familie mit so einem Kleinkind halt noch dabei, ne, und hat sich dann halt verschanzt. Man sieht eine Erinnerung der jungen Frau, also die mit dem Cyborg, die junge Frau, eine Erinnerung von wegen, lalala, hier Geburtenkontrolle und alles solche Geschichten, ne? Hier, ja, die junge Frau wird halt gefragt, warum sie Kinder haben möchte und so weiter und so weiter. Ja, sie will auch die Welt sicherer machen und bla 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 bla. Sie wollte anscheinend ein Kind haben, weil sonst hätte sie ja nicht hier mal nachgehorcht, ne? So, wieder in dieser Szenerie. Hier, Achtung, Fortpflanzungsbehörde, was ich voll grausam finde eigentlich, aber egal. Ja, Kinder kriegen abseits des natürlichen Verlaufs, der natürliche Verlauf ist quasi, dass man immer Bescheid geben muss, wenn man ein Kind haben will, ne? Aber hier, Kind kriegen ist ein Terrorakt. Händigen Sie den Gegenstand aus. Also das Kind ist der Gegenstand, ne? Und dann heißt es dann, ja, missverstanden, missverstanden, missverstanden. Der Erlaubnisschein ist schon, der war schon da, ist verifiziert, ne? Und man sieht von der jungen Mutter quasi am Kopf hinten so eine pulsierende Wunde. Und man sieht ein kleines blaues Aufblitzen in ihrem Auge. Ne? Und hier die schießwütige Olle, sage ich jetzt mal, ne, ist dann halt schon ein bisschen so sackt quasi zusammen. Als ob da jetzt irgendwas nicht mehr ganz stimmt. Auf jeden Fall die Mutter sagt dann, die Illegalen sind anscheinend schon alle geflohen. So ein Gedöns. Wir dürfen gehen, sagt sie, und man merkt quasi, dass sie halt die schießwütige junge Dame halt manipuliert hat. Durch Telekinese ist das dann, ne? Genau, Telekinese. Aber der Cyborg lässt sich nicht manipulieren, er ist halt ein Cyborg, ne? Und läuft komplett Amok, ne? Und boah. Und erschießt er da die Gruppe, die Familie? Hilf mir mal auf die
Ja,
Sprünge eben,
genau,
ne?
er schießt die. Das Kind wird, glaube ich, geköpft
Genau, das
und.
Kind wird geköpft. Ein Oberguru, der da anscheinend irgendwas zu sagen hat in dieser Bevölkerung da, fängt dann an, ja, durch Telekinese beeinflussen lassen da, ne? Und das Kind muss halt getötet werden und bla 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 bla. Ne? Man ist dann wieder bei dieser einen Geschichte, wo die Frau, die schießwütige Frau da bei diesem Arzt ist das da, weil dieser Fortpflanzungsgeschichte halt ist, ne? Und sie bekommt auch die Erlaubnis, ein Kind zu bekommen. Aber man kann nicht alles durch, ne, hier Passierscheine regeln. Sie ist nämlich unfruchtbar. Zack,
Genau.
das war's dann mit dem Kind, ne? Auf jeden Fall, die Frau will nicht zulassen, dass das Kind jetzt halt wieder in dieser Zukunft halt, dass es da getötet wird zum zweiten Mal, ne? Und ach Gott, ey, auf jeden Fall. Was schreibe ich hier, ne? Keine Ahnung, was da steht, aber egal, der Oberguru hindert sie jetzt daran und er schießt sie quasi, ne? Und ein anderer Mann sagt, hey, das Kind ist weg. Also dieses geköpfte Kind, was aber noch lebt, was auch wieder sowas ist, ne? Ist halt weg. Der Cyborg springt an und schießt erstmal auf alle Stellen, wo das Kind halt vermutet wird, ne? Irgendein anderer Hayupai hat dann irgendwann den Kopf, den abgetrennten Kopf des Kindes halt in den Händen und sagt dann so, oh, scheiße, weil er sieht, worauf der Cyborg jetzt halt schießt, weil er dressiert ist, auf das Kind halt zu schießen. Und ja, der auch weg, der Kopf rollt, 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 rollt. Es kommt dann im Endeffekt raus, dass das Kind halt ein Prophet ist und alles solche Geschichten da halt. Er ist zwar geköpft, aber es lebt halt noch weiter, weil es halt ein Prophet ist und bla 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 und der Kopf des Kindes in den Händen des Obergurus jetzt sich befindend, per Telekinese lässt halt quasi den Kopf des Obergurus halt zerplatzen. Ist sehr schwer, diese Story.
Ja,
Es ist
ist
wirklich
halt.
sehr schwer. Das kriegst du überhaupt nicht so.
Ich fand es halt auch sehr schön. Vor allen Dingen, was sie halt alles in dieser kurzen Zeit so reingequetscht haben, das ist so krass. Da haben sich aber welche richtig mal Mühe gegeben.
Finde ich die Pupsgeschichte immer noch am besten.
Auf jeden Fall haben wir jetzt W von Ron Schnepp und W ist for What the Fuck. WTF.
Achso, das war's. Ja, das war
Ja.
wirklich.
Und zwar starten wir mit einer Art Zeichentrickfilm, in der irgendwie so eine Art Teufel eine nackte Frau auf dem Altar liegen hat und in die Brust der Frau kneift, quetscht, keine Ahnung. Als plötzlich von draußen so ein Ritter reinkommt, sie retten will, aber auch irgendwie von einer Teufelsgestalt in der Ecke gepiesackt wird. Zack, im Hier und Jetzt, Real Life, sieht man halt einen Mann in den Raum kommen, wo eben ein anderer an diesem Zeichentrick arbeitet und die sich so ein bisschen streiten, so nach dem Motto, ja, was soll das hier für ein Scheiß irgendwie? Und man erfährt im Prinzip auch, dass die halt sich auch überlegen, was für eine Episode die machen wollen. Ja, und hier mit W, es muss ja irgendwas mit W zu tun haben. Und dann geben die halt so Vorschläge nach dem Motto, W, wir könnten eine Warrior-Amazone machen, die hier irgendwie alle umbringt. Oder der zweite Vorschlag ist irgendwie ein Walross, was die Welt attackiert und sowas halt alles. Oder W, wie weg damit und so verschiedene Sachen, als plötzlich eine Frau reinkommt und zu den beiden halt meint, ja, kommt mal bitte mit in Konferenzraum und dort laufen augenscheinlich die Nachrichten, in denen von merkwürdigen Kondensstreifen berichtet wird und von Clown-Zombies berichtet wird, die die Gegend unsicher machen. Und plötzlich schreit die Frau, nein, nicht die Tür aufmachen, denn die Zombie-Clowns sind halt schon vor der Tür und diese komischen Kondensstreifen entpuppen sich als Walross Strahlen, mit denen die Leute getötet werden. Und im Prinzip ist es so gemünzt, dass alle deren Vorschläge, die die gemacht haben, real life halt werden. Also die Warrior-Frau kommt dann halt auch noch und schlachtet die da alle ab und es entsteht ein Riesenchaos und ja, quasi alle Beitragsideen verschwören sich halt. Ja, das war's. Besser kann ich es nicht beschreiben.
Ja, das ist ja, das war ja alles, ne?
Genau.
Davon ein bisschen, davon ein bisschen, davon ein bisschen.
Genau.
So, da bin ich jetzt beim X angelangt und die Story fand ich eigentlich cool eigentlich. Ja. X ist vor XXL von Xavier Gens.
Ja, die war krass.
Die ist cool eigentlich. Man bekommt einen Blick auf ein Werbeplakat, wo ein Bikini beworben wird mit einer jungen, attraktiven, dünnen Frau halt, die den Bikini halt trägt. Ne, man sieht davor, es ist anscheinend eine U-Bahn-Haltestation, eine etwas kräftigere, molligere Frau mittleren Alters, die auch schon von einem anderen Menschen halt so beäugt wird, von wegen, ach du Ekelbazille, so ungefähr. Ne? U-Bahn fährt ein, sie setzt sich halt hin, dann wieder der Mann und wird dann von dem Mann halt beleidigt. Ne? Hier, weißt du eigentlich, wie fett du bist, lalala. Irgendwie ganz schlimme Sachen halt. Ne? Auf jeden Fall sieht sie dann auch nochmal in der Bahn diese Bikini-Werbung da mit der jungen Dame. Und man sieht halt, die steigt aus der U-Bahn aus, sie wird da von den Leuten beleidigt. Ne? Hier, weißt du eigentlich, wie fett du bist und bla bla. Bis nach Hause die ganze Zeit immer wieder diese Beleidigung. Ne? Und zu Hause fängt sie dann aber auch wirklich an, wie ein Schwein zu fressen. Es ist halt wirklich so, man muss es wirklich so sagen, sie stopft halt wirklich alles in sich rein. Da fängt dann irgendwie so eine Sülze mit der Hand da aus dem Glas zu pullen und sich in die, ich sage es so, in die Schnauze zu schmieren. Ne? Und alles. Es ist halt wirklich richtig schön eklig gemacht. Ne? Irgendwann stellt sie sich halt vor den Spiegel, ne? Und kotzt dann halt auf, weil das Fressen kann ja so nicht gut sein. Sie greift sich ein Messer und fängt halt an, ihren Bauch so ein bisschen da, ne, so ein Pölzerchen zu schnappen und da ein bisschen zu rumzuschneiden halt, ne. Fängt dann halt an, mit so einer Rasierklinge halt ihre etwas dickeren Backen halt so ein bisschen abzuschneiden dann, ne. Und noch lange nicht genug, steigt in die Badewanne, macht einen Duschvorhang dann zu und hat dann so ein Tranchiermesser, so ein elektrisches halt, ne, und fängt dann halt an, sich da ihre Haut, überschüssigen Hautlappen halt zu entfernen. Und steigt dann halt Spindeldür aus der Badewanne, ist natürlich total entstellt und bricht dann halt zusammen und
das war's.
Storyende. Ist eine wirklich krasse Story. Das ist,
ja, das ist. Ne. Ich finde, das ist auch so eine der wenigen, wo auch so eine Message irgendwie so dahinter wirkt.
Und eine richtig brauchbare Message dahinter ist. Ne?
Ja, das nächste, finde ich, war auch nicht ohne Y.
Ja, das war auch
Jason Eisner, Y vor Young Buck. Und zwar sieht man zuerst eine Schule und Kinder, die halt in die Schule halt reingehen. Schwupps, Szenenwechsel, man ist plötzlich im Wald. ich weiß jetzt nicht, ob Mann und Junge oder ob Vater und Junge da der Tenor ist. Auf jeden Fall irgendwie stehen die beiden zusammen und zielen mit einem Pfeil und Bogen halt auf einen Hirsch. Und der Typ sieht halt auch schon ein bisschen sehr drillichtig aus. Schwupps ist man wieder in der Schule, wo dieser gleiche Typ halt den Boden halt wischt. Als ob das vielleicht ein Hausmeister, Hausmeister halt ist. Und dann halt durch eine Tür mit Glaseinsatz natürlich halt Jungs beim Basketballspielen beobachtet. Und sieht dann halt auch, wie einer der Jungs halt von der Bank, Ersatzbank aufsteht und unter ihm das halt auch so nass ist, die Bank.
Verschwitzt da der Schweiß der Jungs.
Das genau, naja, auf jeden Fall guckt er sich dann plötzlich halt irgendwie zum Eingang der Schule und sieht dann halt irgendwie so einen Schatten, der halt so zwischen Mensch und Hirschgeweih halt aussieht. Und guckt, dann ist es aber wieder weg und da geht dann dieser Typ halt in die Sporthalle, die jetzt leer ist, und zu dieser nassen Bank halt und leckt erstmal diese Flüssigkeit auf. Richtig eklig. Und zack, hinter ihm ist irgendwie plötzlich ein Tierkopf. Und schwupps, nochmal Szenenwechsel. Er im Wald wieder mit dem Kind und sie fangen halt an, den erlegten Hirsch zu zerhacken. Und der Typ lässt dann halt auch noch vor dem Jungen halt die Hose runter. Schwupps, Szenenwechsel, man ist wieder in der Schule und nun dreht der Typ sich halt um und der blutige, blutüberströmte Junge steht halt jetzt vor ihm und hat einen Hirschkopf mit Hirschgeweih dran halt in der Hand und sticht ihm das halt in den Kopf rein, durch die Augen halt. Und trennt ihm anschließend auch noch den Kopf ab und wirft den Kopf durch den Basketballkorb. Und Ende. Also den fand ich auch heftig.
Ja, es ist halt, ich meine, der Schauspieler hat es auch gut gemacht.
Ne? Ja, aber man hat richtig dieses widerwärtige, boah.
So.
Oh mein Gott, jetzt kommt.
Jetzt kommt das Z. Ne? Ich hab's erwischt, du hast das erwischt. Z. Ne?
Ich bin so happy, dass ich es nicht habe.
Z ist von Zetsumetsu und ist von Yoshihiro Nishimura. Yoshihiro, ne, ist bekannt für so tolle Filme wie Tokyo Gore Police. Ne? Und dann weiß man ja schon, was da jetzt kommt. Ne? Ich muss auch bei der Folge, sag ich mal, bin ich irgendwann auch nicht mehr mitgekommen, weil es eine Absurdität nach einer, egal, auf jeden Fall. Wir befinden uns auch in der Zukunft, in Asien, Japan. Eine Stimme aus dem Off sagt hier, Japan ist radioaktiv verseucht, ist dieser Tenor halt, ne? Hier die Politiker vertuschen, hier lalalalala, ne? Durch DNA transformiert, Mutation. Dieser Tenor halt, die Zellen verändert. Und es ist das Jahrhundert der Mutanten, ne? So. Es sind nackte Männer da, die irgendwie Sushi zubereiten, total bekloppt. Man hat halt eine halbnackte Frau halt mit so einer Mütze halt. Es ist wieder viel Nazi-Symbolik mit dem Spiel, womit die Asiaten ja aber auch gerne handhaben anscheinend. Und sie macht halt quasi einen Headshot da und macht mit einem Schuss durch Schläfe alle nackten Männer, die Sushi zubereiten halt, tot. Egal, nächste Szene sieht man irgendwie eine Frau. Eine bekleidete Frau, muss man ja dazu dann auch sagen, mit einer Taschenlampe, die dann da irgendwie was sucht, die ist da am Fuchteln, man sieht irgendwelche Gerippe da rumfliegen da, ne? Und hier ein bekloppter Asiat im Rollstuhl, der da irgendwie Propaganda macht, keine Ahnung, total absurd alles, ne? Auf jeden Fall ist jetzt hier, die Frau mit der Taschenlampe auf der einen Seite, ist sie da schon nackt? Ich glaube, die ist da schon nackt.
Ja, ne? Ja.
Die ist ja schon nackt. Dann die andere mit der, die mit dem Headshot quasi, die eh schon halb nackt war, ist jetzt ganz nackt und hat einen Riesenpenis. Muss man halt so sagen, wie es ist. Ne? Hier der verrückte Asiat da im Rollstuhl ist da noch weiter am Rumfaseln irgendwas, das versteht man eh alles nicht. Auf jeden Fall wird es dann halt sehr blutig halt, ne? Sehr, sehr blutig. Aus dem Penis ragt dann nochmal so eine Art Säge halt dann hervor. Natürlich, hab ich auch. Nein. Auf jeden Fall kämpfen die nackten Frauen da jetzt umher halt, total absurd, ne? Irgendwann fängt die mit der Taschenlampe von Anfang an, sich Obst und Gemüse in die Momo zu stecken und damit piu, 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 schießt die dann. Ne?
Es ist so bescheuert.
Da, ne? Und sie mit ihrem Messer aus dem Penis ragen, da zerteilt das Obst und Gemüse, was natürlich auch fachgerecht in einen Kochtopf landet. Es, ich weiß, wie es sich alles alle. Das ist furchtbar. Und ab da habe ich dann irgendwann auch aufgehört, irgendwie da. Es ist Ende der Story. Es ist halt.
Es geht so ungefähr weiter. Ihr müsst es halt selber sehen. Man kann es nicht
beschreiben. Es ist total krank.
Man kann es einfach nicht beschreiben. Irgendwie aus den Schusswunden kommt dann auch noch Reis, was in dem Reiskocher landet.
Es werden Brüste mit Reis eingerieben, was natürlich sehr schön ist, aber.
Ja. Es ist verrückt, Leute. Es ist verrückt. Ja, das waren die 26 Episoden.
Ich weiß gar nicht mehr, wie der in Deutschland ist er ja geschnitten erschienen. Da hatten die irgendwie 23 Horror-Stories oder irgendwas, weil
viele
Sachen halt nicht mit drin waren. Ich glaube, dass er mit dem Pädophilen da zum Schluss war nicht mit drin. Und
ja.
Oh Gott!
Also ich finde erstmal als erstes, als Grundprojekt finde ich es halt eine coole Idee zu sagen, okay, hier jeder kriegt einen, also wir haben verschiedene Regisseure oder auch Regisseurpärchen oder eine Kombos und ihr kriegt halt alle das gleiche Budget, jeder kriegt einen Buchstaben, jetzt macht was draus. Ihr kriegt eine Zeitbegrenzung und sowas halt alles und macht was draus. Und ich finde halt auch, es sind ja auch einige coole Kurzsachen gewesen, aber ich finde halt, es ist schon auch viel Absurdes dabei. Hätte ich nicht gedacht, dass man so viel Absurdes da rein schafft. Also,
ja, ich finde, wenn irgendwo immer eine Message hinter ist, dann finde ich die halt auch gut gesetzt. Okay, das mit dieser, was ich da hatte mit diesem Kinderkriegen, Gedöns
das ist Zukunft und Gedöns da. Das war ja halt so ein bisschen ist so halt, Sci-Fi-mäßig halt, ne?
Ich glaube hier wirklich, diese XXL ist halt wirklich die Message, die halt wirklich auch am besten unter die Haut geht.
Ja. Ansonsten muss ich halt sagen, also ich fand halt schon auch einige echt gut gemacht, wie diese Speed, wo halt die Frau diese Geisel dann nimmt und dann versucht quasi ihrem eigenen Tod zu entkommen dann halt, ne? Das fand ich halt schon auch, also filmisch halt auch cool so dargestellt, auf jeden Fall.
Was ich noch cool fand, war von der Story her gesehen, dass wo die Katze am Ende zermatscht wird, gut, das muss dann nicht sein, aber es geht halt nur darum, was eine Mutter bereit ist, zu tun, um dem Kind zumindest das Fahrrad zu kaufen.
Ist, ja, schon auch so tiefgründig halt. Also ja, das stimmt.
Gut, viel Quatsch halt. Die Story da, wo die da gefesselt an Stühle sind, ist natürlich auch krass.
Ja,
ne?
Aber die Asiaten sind schon echt die krassesten.
Ja, die sind halt, die können sowas auch. Ja. Aber die haben das sowieso.
Ja, das ist schon hart. Ja. Ich fand hier mit diesem Cycle, also C, das ist, wo dieses sich da quasi, wo er sich quasi selbst da erdrosselt. Das fand ich auch schon krass gemacht, weil es so wie so ein Mini, also wie so ein Zwister halt so mitten in der Story, weil man sich erst fängt das halt super lasch halt an und denkt sich so, ja, okay. Und dann, das fand ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen, so gemacht von der Machart. Dieses erste, auch dieses Apokalypse, fand ich eigentlich auch ziemlich gut. Wo sie quasi versucht, ihren Mann da nach dem Motto, das stirbt.
Bevor dich die Welt dahin rafft.
Ja, fand ich halt eigentlich auch. Dieses Bigfoot fand ich, also das B, was du halt hattest, fand ich auch ziemlich gut. Mit diesem erst diese Horrorgeschichte erzählen und dann.
Ja, weißt du, die hat dann. Okay, es sind ja eh immer nur 4-Minuten-Stories, ne? Und das. Ja. Außer Ty West hat natürlich wieder untertrieben. Mit der Fehlgeburt.
Das war tatsächlich, glaube ich, das kürzeste dann. Obwohl dieses mit dem Surfer ja auch sehr kurz war.
Wie gesagt, aber das war cool mit der Ego-Perspektive.
Ja, das war cool gemacht. Also es hatte auch, also man hat auch wirklich so diese, sag mal, Handschriften der verschiedenen Regisseure halt wirklich, weil sehr viele unterschiedliche Macharten dabei waren. Also auch dieses mit diesem Zeichentrick, wo sie versucht halt die Kacke runterzuspülen.
Ist halt auch. Um mal bei den ganzen Asiaten da jetzt mal, die haben ja auch ganz andere Sachen halt. Ne? Ich meine, dieses mit dem Pupsen ist ja, es ist ja so ein Fetisch halt. Ich sagte, dieser Zombie-Ass, toller Film.
Nicht gesehen.
Ja. Wart mal ab. Ne, und alles da, oder hier jetzt zum Schluss gerade, die haben halt dieses total abgedrehte, was dann wirklich, wenn es wirklich in riesig entfernter Zukunft spielt, was die sich da vorstellen, ey, das ist grandios eigentlich.
Obwohl man sich manchmal fragt, wie kommen die da drauf halt wirklich, ne?
Ja. Aber das sind halt die Asien, also ja, die sind halt ein bisschen. Halt, die haben auch keine Hemmschwellen.
Also ich finde es halt. Nee, haben sie halt auch nicht.
Lassen einfach laufen.
Also ich finde es halt gut, wenn da noch irgendwie wenigstens ein bisschen Story halt drin ist und nicht einfach nur Aneinanderreihung von Quatsch.
Das fand ich leider bei dem, was ist das, da?
Ja.
Schade.
Ja,
ne?
ja.
Das dann wirklich mit dem Rücken da, wo die ja die genau. Hautlappen von. Weil das tut mir leid. Das, wahrscheinlich hat er sich wieder großartig irgendwas dabei gedacht, dieser Regisseur, aber irgendwie ist mir da der Sinn nicht hintergekommen.
Ich meine, wenn man jetzt hier nochmal, ich glaube, es war ja der thailändische Filmemacher da mit diesem Vogel halt. Der war ist Thailänder.
Mit dem Papagei.
Mit dem Papagei. Ja. Das fand ich halt auch noch.
Ja.
Weil da steckt ja auch irgendwie was hinter. Und dann hast du halt auch zum Schluss diesen Twist, dass der Vogel halt alles ausplaudert und schwupps. Ja, kann halt schon mal, wenn man sich in der Küche streitet, halt die Messer fliegen sozusagen. Ja. Das fand ich halt auch noch, wenn man jetzt nochmal in diesen asiatischen Bereich geht oder eben wo, wie hast du es so schön gesagt, Gesichtsgulasch, wo halt dieser Japaner da sitzt und quasi von dem anderen geköpft werden soll und da die ganze Zeit halt diese Grimassen schneidet. Das fand ich halt auch irgendwo lustig. Das hat jetzt vielleicht auch keinen tieferen Sinn, aber das fand ich halt auch irgendwie witzig gemacht.
Ja.
Ja.
Wie gesagt, die Grundstory von diesem, wo die sich da einfach eine Palme wedeln müssen, um dann eine Runde weiterzukommen, ist ja nicht verkehrt. Ne? Nur die Asiaten, die treiben es dann aber auch bis auf die Spitze.
Ja.
Ne?
Ja, ja. Ist dann immer so die Frage, ist das jetzt mutig oder ist das jetzt einfach übertrieben?
Ja gut, aber man muss solche Geschichten ja dann auch bis zu Ende durchmachen. Weil es spricht ja nur für ihn, dass er nicht gewinnt zum Schluss.
Deswegen. Ja, das auf jeden Fall, das stimmt.
Naja,
ja. Also egal. Ihr seht, sehr viel, also ne, so vielfältig wie das Alphabet ist, so vielfältig sind auch die Beiträge. Und es gibt ja auch noch einen zweiten Teil der Geschichte.
Ja, ja, es geht weiter.
Ich finde es halt wirklich cool, dass es wirklich aus allen möglichen Ländern zusammengewürfelte Leute sind. Also dass es wirklich sehr abwechslungsreich ist.
Aber viel absurder Kram. Muss man sich drauf einlassen. Ne? Man kann mal ein Gefühl dafür bekommen, was in anderen Ländern so gang und gäbe ist.
Ja. Ne? Ist echt so, ist echt so. Ihr könnt uns ja mal schreiben, was euer Favorit ist, falls ihr das kennt. Also falls ihr ABCs of Death kennt, könnt ihr ja mal schreiben, welches eure Lieblingsepisode ist. Genau. Wollen wir zum Ende kommen oder hast du noch was?
Ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt.
Ja, sowas, das finde ich auch.
Ne? Und ja, eigentlich mehr davon, würde ich sagen.
Find er halt, hat mich auch überrascht, dass es nur zwei Teile davon gibt.
Wollte ich gerade nicht sagen. Schade, dass da irgendwie nicht weiter. Ich weiß auch gar nicht, ist der zweite Teil noch so gut angekommen? Ich weiß gar nicht, wie der erste Teil angekommen ist.
Vom zweiten Teil habe ich lustigerweise eine einzige Episode im Kopf, die ich auch mega gefeiert habe. Aber
das mit dem Badesalz.
Ja, mit dem Badesalz. Aber mehr habe ich halt auch gar nicht mehr im Kopf. Dazu ist es auch schon zu lange her, dass wir den gesehen haben. Von daher kann ich sie nicht beantworten.
Habe ich halt Pech gehabt. So.
Pech gehabt. Ja,
ansonsten. Das wäre ja jetzt die 29. Folge. Müsste es eigentlich gewesen sein.
So sieht's aus.
Heißt, nächste Mal.
Special.
Ist wieder was Spezielles.
Ja, genau. Special ist in Sichtweite. Und ihr wisst mittlerweile bestimmt schon, wo ihr uns findet. Auf Instagram unter Gruselhaus84, auf Twitter unter Gruselhaus, Spotify natürlich auch unter Gruselhaus und auf YouTube findet ihr uns auch unter Gruselhaus. Also schaut doch gerne mal vorbei.
Klappert alles ab.
Genau, wir freuen uns über Kommentare oder auch über einen Daumen hoch oder über den Folgen-Button.
Fragt, wenn es was zu fragen gibt.
Genau.
Wir geben uns immer Mühe, irgendwann auch darauf zu antworten in YouTube-Form, wenn es halt was gibt.
Genau, also auch wenn wir vielleicht nicht sofort antworten, aber
Man ist halt noch nebenbei berufstätig.
Genau, wenn wir Zeit haben, bemühen wir uns dann auf jeden Fall, eure Fragen zu beantworten, falls ihr irgendwas habt. Und genau, schaut überall mal vorbei, da würden wir uns auf jeden Fall freuen.
So, jetzt ist aber Schluss. Das ist schon wieder hier. Das ist genau. Ja fast anderthalb Stunden.
Wir haben heute überzogen, würde ich sagen. In diesem Sinne.
Ist aber auch ein langes Ding gewesen. Ja, über meine, 2 Stunden.
Jetzt. Ja, eben, ne? Aber es sind halt auch 26 Episoden.
Ja.
In diesem Sinne, wir hören uns wieder im Gruselhaus.
A, B, C, D, E, F, G.
H, I, J, K, L, so. M, N, O, P.
Tschüssi zusammen. Macht es gut.
Tschö.
Bye, bye.
Bye, bye.